Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gers im Studio. Herzlich willkommen. Europas Unzulänglichkeiten und wie eben diese überwunden werden können, das ist ein Thema dieser Sendung. Denn die EU besser zu machen, konkret, wie sich Frankreich und Deutschland das vorstellen, darüber haben den ganzen Nachmittag über Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz auf Schloss Meseberg bei Berlin gesprochen. Mit diesem Treffen geht auch der dreitägige Staatsbesuch von Macron zu Ende, nachdem dieser eben am Vormittag auch in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden war. Europas Unzulänglichkeiten wiederum, gerade in Fragen von Krieg und Frieden, sie waren heute auch wieder mit Händen zu greifen, und zwar bei den zähen Gesprächen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel über weitere Militärhilfen an die Ukraine. Wieder zeigte sich, wie dringend nötig das nötig ist, was Macron und Scholz da vorantreiben wollen. Emmanuel Macron und Olaf Scholz wollen in diesen Minuten auf einer Pressekonferenz über ihre Pläne informieren. Und darüber sprechen wir kurz nach halb sieben mit unserem Korrespondenten. Aber auch sonst war und ist heute eine Menge los. Norwegen, Irland und Spanien erkennen Palästina an. Die Niederländer wissen seit heute, dass der ehemalige Geheimdienstchef Dick Schroef ihr neuer Premierminister werden soll. Und bei den heimischen Themen, da schwankt die Stimmung zwischen tief Luft holen und aufatmen. Tief Luft holen, weil die Pflegeversicherung für uns alle wohl spürbar teurer werden dürfte. Aufatmen, weil der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zwar weiter geschrumpft, aber eben damit auch gerettet wird. Zunächst aber nach Münster. 1648 wurde dort der Westfälische Friede geschlossen. Er beendete den Dreißigjährigen Krieg. Und daran wird in der Neuzeit alljährlich erinnert mit dem Westfälischen Friedenspreis. Er ging heute zu gleichen Teilen an das Deutsch-Polnische Jugendwerk und an Emmanuel Macron. Aus Münster, Heike Zafer.
Um kurz vor zwei war der Moment, auf den viele Münsteraner lange gewartet haben. Emmanuel Macron, seine Ehefrau Brigitte, Bundespräsident Steinmeier und dessen Frau treten auf den Balkon des historischen Rathauses, das Ende eines feierlichen Festaktes zu Ehren des Präsidenten. Kurz zuvor hatte Emmanuel Macron im Festsaal den Westfälischen Friedenspreis verliehen bekommen. Für den Präsidenten ein Preis mit großer Bedeutung.
Europa und Frieden. Zwei Begriffe, die so verschieden scheinen, aber doch so eng miteinander verbunden sind, so abhängig voneinander sind.
Als er die Nachricht von der Auszeichnung bekommen habe, habe er es erst nicht glauben wollen, so Macron, nach seinem kurzen Ausflug ins Deutsche, dann auf Französisch.
Einen Friedenspreis in Kriegszeiten zu bekommen, habe ich am Anfang fast übel genommen. Ich dachte, das ist irgendwie paradox, eine Form von Ironie.
Bundespräsident Steinmeier konnte seinen Dutzfreund Emmanuel mit seiner Laudatio aber schnell beruhigen. Diesen Friedenspreis, den habe er sich sehr verdient.
Lieber Emmanuel, du hast so viel für unsere Freundschaft getan, dafür, dass wir gemeinsam voranschreiten. Viele Durchbrüche in Europa wären anders gar nicht möglich gewesen. Und das in unterschiedlichen Bereichen, dass Deutschland und Frankreich bei vielen Themen erfolgreich zusammenarbeiten, zeigt, wie wertvoll und kraftvoll die Europäische Union ist. Wir sind nicht gleich. Wir haben unsere unterschiedlichen Traditionen, Geschichte, Gewohnheiten und Mentalitäten. Deutsche und Franzosen, wir lieben uns gerade auch wegen der Unterschiede, die es gibt.
In seiner Dankesrede betonte Macron dann noch einmal die Bedeutung von Europa und die einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie. Europa müsse den Herausforderungen mit Stärke begegnen.
Die Herausforderungen unserer Generation sind größer denn je. Der Krieg, das Klima, die technische Revolution und künstliche Intelligenz und die Krisen der Demokratie. Wenn wir nur nationale Antworten darauf hätten, würde uns das trennen und wir würden mit großer Sicherheit alles verlieren.
Als Europäer müsse man sich zusammenschließen, um Frieden zu sichern, so sein Credo. Friedensaktivisten sehen das allerdings anders. Vor dem historischen Rathaus demonstrierten sie in einer Demo, auch weil Macron den Einsatz von französischen Bodentruppen in der Ukraine ins Spiel gebracht hatte. Am Ende setzt Emmanuel Macron noch einmal ein Zeichen. Sein Preisgeld, 50.000 Euro, spendet er dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Und dafür bekommt er noch einmal viel Applaus.
Heike Zafer berichtete, und über die angekündigte Pressekonferenz von Emmanuel Macron und Olaf Scholz, die hat vor wenigen Sekunden begonnen, berichten wir in einer guten halben Stunde. Damit nach Brüssel, wo die EU-Verteidigungsminister heute versuchen, aus einer vertrackten Situation herauszukommen. Denn Ungarn stellt sich als einziges Land bislang quer. dabei, dass die EU-Staaten, die der Ukraine militärisch helfen, diese Waffenlieferungen aus einem EU-Fonds erstattet bekommen. Dass Ungarn damit das Spiel Moskaus spielt und wieder einmal auch die EU vorführt, wird dabei immer offensichtlicher. Umso größer auch der Frust, dies aber nicht nur über Ungarn. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Alles geht zu langsam, klagte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, vor den Beratungen der Verteidigungsminister. Jede Verzögerung der Militärhilfe für die Ukraine kostet Menschenleben, argumentierte er in Brüssel. Die zusätzlichen Flugabwehrsysteme sind immer noch nicht beisammen. EU-Milliarden für Kiew werden von Ungarn blockiert und auch die tschechische Munitionsinitiative hat momentan noch nicht das Ausmaß, das man sich erhofft hatte. Auch deshalb verstehen viele Mitgliedsländer nicht, warum die Waffen, die geliefert wurden, mit der Auflage versehen werden, sie nicht auf russischem Territorium einzusetzen. Völlig unverständlich, so der estnische Außenminister Pevkur.
It cannot be normal that Russia is attacking from very deep to Ukrainian territory and Ukrainians are fighting with one hand behind their back.
Russland schlage tief in die Ukraine hinein, den Ukrainern wird eine Hand auf den Rücken gebunden. Nicht normal, so das Urteil von Pevkur. Und seine niederländische Amtskollegin Ollongren pflichtet bei, solange sie internationales Recht einhalten, seien Angriffe der Ukraine in Russland nachvollziehbar.
They are defending themselves and as long as they apply with international law, it is quite feasible that they have to strike also inside Russia.
Josep Borrell, Chefdiplomat der EU, ist ähnlicher Auffassung, völkerrechtlich sei dagegen nichts einzuwenden.
It's clear that this is a legitimate action under international law. But it's also clear that it is a decision for each individual member state to take.
Andererseits sei klar, dass die Entscheidung national von jedem Mitgliedstaat getroffen wird. Deutschland gehört zu denjenigen, die das Eskalationsrisiko für zu groß halten. Staatssekretärin Siemtje Möller, die Verteidigungsminister Pistorius vertrat, brauchte 4 Sekunden, um klarzustellen, dass sich an der deutschen Haltung nichts ändert.
Die Positionen sind souverän national getroffen. Der Kanzler hat dazu alles gesagt.
Daran ändert offenbar auch der Appell von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nichts, auf diese Einschränkungen bei der Verwendung westlicher Waffen für die Ukraine zu verzichten. Stoltenberg nahm heute persönlich an den Beratungen teil. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov meldete sich mit einem Bericht zur aktuellen Lage nicht aus Kiew, sondern von der Front. Sein Präsident Volodymyr Zelensky wiederum machte Station in Belgien, um ein bilaterales Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen. Da es bis zu einem NATO-Beitritt der Ukraine noch dauern wird, soll eine Vielzahl von Sicherheitsgarantien für eine zuverlässige Abschreckung Russlands sorgen. Eine Säule der Unterstützung aus Belgien, die Lieferung von 30 F-16 Kampfflugzeugen. Die ersten Maschinen werden hoffentlich noch vor Jahresende geliefert, so der belgische Premier Alexander De Croo. Allerdings ebenfalls mit Auflagen.
Das ist für Gebrauch durch die ukrainische Defense Forces auf das ukrainische Grundgebiet.
Die Waffen sind für den Einsatz durch die Ukraine über ukrainischem Territorium, stellte De Croo klar. Das Abkommen sieht darüber hinaus belgische Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von fast 1 Milliarde Euro in den nächsten Jahren vor.
Klaus Remme berichtete. In seinem Kampf gegen die Terrortruppe der Hamas im Gazastreifen macht Israel auch nach dem gestrigen Fehlangriff auf ein Zeltlager mit vielen toten Zivilisten unbeirrt weiter. Auch heute gab es wieder Luftangriffe. Das führt nicht nur zu einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats heute in New York. Es führt auch ganz generell dazu, dass die weltweite Empörung über den Terror der Hamas immer kleiner, die Empörung über Israel aber immer größer wird. Und das wiederum erklärt, warum heute mit Spanien, Irland und Norwegen gleich 3 westeuropäische Staaten Palästina anerkannt haben. Sie wollen damit ein Zeichen setzen. Aber wen und was sie da anerkennen, das ist so eindeutig gar nicht klar. Julio Segador klärt auf.
Mehr als 140 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben Palästina als Staat bereits anerkannt. Darunter fast alle Länder in Südamerika und Asien. Auch in Europa haben einige Staaten diesen Schritt getan, darunter das EU-Mitglied Schweden. Nun kommen mit Norwegen und den beiden EU-Ländern Spanien und Irland 3 weitere Staaten dazu. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat dazu eine klare Meinung. Die Absicht mehrerer europäischer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, ist eine Belohnung für den Terrorismus. 80% der Palästinenser im Westjordanland unterstützten das schreckliche Massaker vom 7. Oktober. Diesem Übel kann kein Staat gegeben werden. Das wäre ein Terrorstaat. Den Terrorismus zu belohnen, wird weder Frieden bringen, noch wird es uns davon abhalten, die Hamas zu besiegen. Doch Israel ist in der Diskussion um einen eigenständigen palästinensischen Staat zunehmend isoliert. Denn auch die Länder, die Palästina formell als Staat noch nicht anerkannt haben, etwa Deutschland oder die USA, sehen in der Zwei-Staaten-Lösung und damit in der Staatlichkeit Palästinas die einzige Möglichkeit, die Region langfristig zu befrieden. Amichai Cohn, Analyst beim Israel Democracy Institute, sieht sein Land mit dem kategorischen Veto im Podcast von Channel 12 zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Wenn das die israelische Haltung ist, dann steigt die Gefahr, dass immer mehr Staaten, die wir in der Vergangenheit als unsere Verbündete betrachtet haben, sagen werden, wenn Israel gar nichts annimmt, dann gehen wir mit den Palästinensern, da sie wenigstens Vorschläge machen. Die Tatsache, dass wir Israelis nicht wirklich an diesem Prozess beteiligt sind, treibt den Preis nach oben. Klar ist, bisher erfüllt Palästina die Kriterien, die das Völkerrecht zur Staatlichkeit vorsieht, nur im Ansatz. Über welches Staatsgebiet soll Palästina eigentlich verfügen? Wer werden die Bürger dieses Staates genau sein und welche demokratisch legitimierten Institutionen werden künftig die Staatsgewalt ausführen? Offene Fragen, die der neue palästinensische Ministerpräsident Mohammed Mustafa bald schon beantworten will. Bei seinem Auftritt bei der EU in Brüssel versuchte er den Eindruck zu vermitteln, dass die palästinensische Autonomiebehörde vorbereitet ist.
We are going to turn around things in Palestine.
Wir wollen die Dinge in Palästina ändern und es geht dabei nicht nur darum, näher an den Menschen zu sein und ihnen bessere staatliche Dienstleistungen anzubieten. Wir wollen die staatlichen Institutionen voranbringen und zwar so schnell wie möglich. Diese Institutionen haben eine Schlüsselfunktion, wenn es um gutes Regieren und einen lebensfähigen Staat geht. Doch die Hindernisse sind groß. Die Rivalität und der tiefe Hass zwischen der Fatah und der Hamas sind ein ungelöstes Problem. Ein Treffen beider Palästinenser-Fraktionen kürzlich in Moskau endete ohne Ergebnis. Dazu kommt, die Autonomiebehörde ist vor allem bei jungen Palästinensern verhasst. In Teilen des Westjordanlandes hat die Palästinenserbehörde kaum noch nennenswerten Einfluss. Viele sympathisieren mit der Terrororganisation Hamas. Und dann steht an der Spitze der Palästinenser mit Mahmoud Abbas ein 88-jähriger Greis, mit dem ein palästinensischer Neuanfang nur schwer vorstellbar ist.
Julio Segador berichtete. Und wir gehen zunächst einmal ins Inland, wo man heute beim Lesen der einen oder anderen Schlagzeile fast den Eindruck bekommen konnte, in der Pflegeversicherung sei gerade die Katastrophe vom Himmel gefallen. Zu wenig Geld, zu wenig Heimplätze und zu wenig Pflegekräfte, das sind die Alarmzeichen, die Gesundheitsminister Lauterbach ausgemacht hat. Aber vom Himmel gefallen sind diese Probleme nicht, vor allem nicht plötzlich und unerwartet. Aus Berlin, Volker Fintermer.
Ganz unabhängig von der Explosion, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerade bei den Pflegebedürftigen sieht, kommen in den nächsten Jahren zwei Dinge zusammen, die sich eigentlich schon länger abzeichnen. Die Not bei den Pflegekräften, die schon seit geraumer Zeit anhält und wo der Deutsche Pflegerat jetzt von einer wachsenden Lücke von bis zu 500.000 im kommenden Jahrzehnt warnt, weil absehbar nicht erkennbar ist, mit welchen Instrumenten man diese Lücke schließen will. Bereits seit Jahren müht sich die Bundesregierung darum, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Und auch die höheren Löhne und Gehälter im Inland haben da noch zu keiner wirklichen Trendwende beigetragen. Schon heute fehlen in der Pflege rund 115.000 professionelle Pflegekräfte, heißt es beim Deutschen Pflegerat. Und die andere Seite wird durch die demografische Entwicklung beschrieben und der Aussicht, dass die Zahl der Pflegebedürftigen mit der alternden Babyboomer-Generation absehbar stark steigen wird. Die 5-Millionen-Grenze bei den Pflegebedürftigen ist bereits seit einigen Jahren überschritten. Die unmittelbaren Konsequenzen liegen auf der Hand und die Krankenkassen verweisen bereits darauf, dass man ab dem kommenden Jahr wohl um eine weitere Anhebung der Beiträge zur Pflegeversicherung nicht umhinkommen wird. Denn die Kassen gehen in nüchterner Rechnung davon aus, dass die Rücklagen Anfang des kommenden Jahres weniger als eine Monatsausgabe betragen dürften. In diesem Fall muss die Bundesregierung den Beitragssatz per Rechtsverordnung anheben. Die Rede ist von mindestens 0,2 Prozentpunkten, die fällig werden könnten. Erst im vergangenen Jahr sind die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung angehoben worden auf aktuell 4% für Kinderlose bzw. 3,4% für Beitragszahler mit einem Kind. Allein die eigentlich dringend gebotene Pflegereform schiebt der Gesundheitsminister aktuell auf die lange Bank.
Wir werden auf jeden Fall für die Pflegeversicherung eine Finanzierungsreform benötigen. Das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr schaffen, weil wir haben gerade erst die Analyse gemacht, welche Möglichkeiten es alles gibt. Es muss gut vorbereitet sein,
betont Karl Lauterbach. Dabei hatte man im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, bis Mitte des vergangenen Jahres durch eine Expertenkommission prüfen zu lassen, wie die soziale Pflegeversicherung durch eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung ergänzt werden könnte, die die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichern sollte. Doch da lassen die generationengerechten Lösungen auf sich warten, auch weil man sich in der schon länger tagenden Expertenkommission nicht einig ist. Und Lauterbach selbst hat wieder einmal die Bürgerversicherung als Finanzierungsausweg ins Spiel gebracht, an der sich alle beteiligen müssten. Aussicht auf eine schnelle Lösung besteht da kaum, zumal auch die engen Haushaltsvorgaben keinen Spielraum ermöglichen.
Die Pflegeversicherung steht vor massiven Problemen, Volker Findhammer berichtete. Eines der Probleme, der Personalmangel, das ist auch ein Thema für die Bundeswehr. Da die Forderung, die Wehrpflicht wieder aufleben zu lassen, sie ist ja nur ausgesetzt, politisch und auch ganz praktisch kaum umzusetzen ist, will Verteidigungsminister Pistorius jetzt auf handfeste Anreize zurückgreifen, um wieder mehr Soldaten zu gewinnen. Johannes Kuhn.
Eine Dienstpflicht oder gar die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist offenbar vorerst vom Tisch. Stattdessen setzt Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Nachwuchskräftegewinnung der Bundeswehr auf Freiwilligkeit. Dies berichten übereinstimmend Spiegel und Süddeutsche Zeitung. Sie beziehen sich dabei auf eine gestrige Sitzung des SPD-Parteipräsidiums, bei der Pistorius zu Gast war. Das Konzept des Ministeriums enthält demnach einige Elemente des sogenannten schwedischen Modells. So sollen 18-Jährige einen Brief mit einem Fragebogen erhalten. Dort sollen sie Angaben zu ihrem Fitnesszustand machen und ob sie grundsätzlich am freiwilligen Wehrdienst Interesse hätten. Um dieses Interesse zu steigern, sollen Wehrdienstleistende mit besonderen Anreizen gelockt werden. Dazu soll zum Beispiel ein kostenloser Führerschein gehören. Auch ein erleichterter Zugang zu bestimmten Studienfächern, Sprachkurse oder vergünstigte Studienkredite würden derzeit geprüft, heißt es im Spiegel. Dass das Konzept noch nicht ganz fertig ist, zeigen die offenen Fragen, von denen die Süddeutsche Zeitung berichtet. Demnach ist noch nicht entschieden, ob auch 18-jährige Frauen den Bundeswehr-Fragebogen erhalten und so in das Modell einbezogen werden. Ebenso unklar ist offenbar, ob es für die Empfänger Konsequenzen hat, den Fragebogen einfach zu ignorieren. Offiziell wollte Pistorius sein Konzept eigentlich noch im Mai vorstellen. Nun ist die Präsentation für Juni geplant. In den Ampelparteien gibt es wenig Begeisterung für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Anders ist das bei der CDU. Sie wirft Pistorius bereits vor Bundeskanzler Olaf Scholz eingeknickt zu sein. Hintergrund der Überlegungen sind wachsende Personalprobleme. Zuletzt war die Zahl der Soldatinnen und Soldaten sogar rückläufig. Derzeit dienen 181.500 Menschen bei der Bundeswehr. Erklärtes Ziel der Politik ist es jedoch, diese Zahl bis 2031 auf 203.000 zu steigern. Dass Pistorius wirklich völlig auf eine Pflichtdienstkomponente verzichtet, ist deshalb noch nicht gesichert. Im oft von ihm genannten Schweden ist der Wehrdienst für junge Menschen zunächst auch freiwillig. Er kann aber zu einem Pflichtdienst werden, wenn der Bedarf der Streitkräfte dies erfordert und nicht genügend Freiwillige verfügbar sind.
Johannes Kuhn berichtete. Es war schon irgendwie paradox. Vor 2 Wochen einigten sich in den Niederlanden 4 Parteien auf eine deutlich nach rechts gerückte Koalition. Sie stellten auch ihr Regierungsprogramm vor. Aber einen Regierungschef, der das auch umsetzen soll, den konnten sie nicht präsentieren. Und so zogen in den Niederlanden die Tage ins Land. Nun aber ist das Personalproblem gelöst. Jakob Meyer.
Die schwierige Suche der künftigen Regierungspartei nach einem Premierminister hat offenbar ein Ende. Sie haben sich darauf verständigt, dass der hochrangige Beamte Dix Hoof Regierungschef werden soll. Der 67-Jährige arbeitet derzeit im niederländischen Ministerium für Justiz und Sicherheit. Davor war Hoof Chef eines Nachrichtendienstes, Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Direktor des Einwanderungs- und Einbürgerungsdienstes. Bei der Parlamentswahl vom November wurde die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Kraft. Er hat aber auf das Amt des Regierungschefs verzichtet, um mit anderen Parteien eine Regierung bilden zu können. Daran sind neben Wilders Partei für die Freiheit auch die rechtsliberale WWD des amtierenden Premiers Mark Rutte beteiligt, sowie die rechtskonservative NSC und die rechtspopulistische Bauern-Bürgerbewegung. Laut ihrer Koalitionsvereinbarung wollen die vier Parteien die Zuwanderung drastisch einschränken, Umweltauflagen für Bauern lockern und Subventionen für erneuerbare Energien streichen.
Dick Schoof soll neuer Regierungschef in den Niederlanden werden, Jakob Meyer berichtete. Seit Wochen kommt es in Georgien immer wieder zu Massendemonstrationen. Und die Sache, um die es geht, erinnert stark an den Richtungskampf, den es vor einigen Jahren auch in der Ukraine gab. Steuert das Land auf einen proeuropäischen oder auf einen prorussischen Kurs? Das ist die Frage. In Georgien scheint es nun in Richtung Russland zu gehen. Die Regierung in Tiflis peitscht ein umstrittenes Gesetz durch, das den EU-Kurs ihres Landes gefährdet. Frank Aschmann.
Das georgische Parlament hat die Machtprobe gegen Präsidentin Zurabishvili gewonnen. Ihr Veto gegen das Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme wurde nach siebenstündiger Debatte mit der nötigen Mehrheit der Abgeordneten überstimmt. Trotz zahlreicher massiver Protestaktionen vor dem Parlament in den vergangenen Wochen und trotz aller Warnungen, dass sich Beitrittskandidat Georgien den weiteren Weg Richtung EU mit dem äußerst umstrittenen Gesetz verbauen dürfte. Kritiker sehen als Vorlage das russische Ausländische Agentengesetz, mit dem nach mehrfacher Verschärfung die Arbeit oppositioneller Organisationen und Bürger erheblich eingeschränkt wurde. Für den Abend rief die Opposition zu einer weiteren Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis auf. Das umstrittene Gesetz wird nun erneut der Präsidentin zur Unterschrift vorgelegt. Verweigert sie die Unterzeichnung, kann es stellvertretend vom Parlamentspräsidenten signiert und damit in Kraft gesetzt werden.
Die Richtungsentscheidung in Georgien, sie ist offenbar gefallen, Frank Aischmann berichtete. Friss oder stirb, vor dieser Alternative standen heute und das zum dritten Mal in der Geschichte des Konzerns die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof. Denn der hochverschuldete Warenhauskonzern kann nur überleben, wenn die Kapital- und Kreditgeber noch einmal ein Auge zudrücken und Schulden erlassen. Als Voraussetzung dafür, dass neue Investoren einsteigen und Galeria damit überlebt, wenn auch in verkleinerter Form. Und die Gläubiger, sie haben das heute abgenickt. Etwas anderes blieb ihnen aber auch kaum übrig. Denise Friese.
Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut gerettet. Die Gläubiger haben auf den Großteil ihrer Geldforderungen verzichtet und dem Sanierungsplan zugestimmt, sagte der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus nach der Sitzung.
Ich bin sehr erleichtert. Ich freue mich sehr für die Belegschaft von Galeria. Ich freue mich auch für die Gläubiger, die natürlich nur eine kleine Quote bekommen. Aber sie bekommen eine Quote. Und es ist, glaube ich, gut für die Innenstädte, an erster Stelle gut für die Belegschaft, dass Galeria jetzt eine Zukunft hat.
Dafür verzichten der Staat, Vermieter und Lieferanten auf insgesamt rund 800 Millionen Euro, fügte er hinzu. Die Sanierung sieht auch vor, dass 16 Filialen geschlossen werden und 1.400 Beschäftigte bei Galeria ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Kündigungen seien bereits rausgegangen, sagte Denkhaus. Von den 16 Schließungsfilialen könnten es einige doch noch schaffen, kündigte er außerdem an. Dabei käme es noch auf die Angebote von Vermietern der Warenhäuser an. Zum Beispiel Ines Tistroth, der die Immobilie in Wesel gehört, hofft noch auf eine Wende. Denn sie war mit der Miete eigentlich so weit runtergegangen wie gefordert.
Ja, die Situation ist ganz schwierig. Offiziell soll die Filiale geschlossen werden. Inoffiziell gibt es möglicherweise doch noch Hoffnung. Nur wissen tun wir nichts. Aber nach wie vor ist alles ungeklärt.
Auf der Gläubigerversammlung sei dazu nichts gesagt worden. Die Entscheidungen, ob es doch einzelne Filialen schaffen, soll es laut Denkhaus dann in der kommenden Woche geben. Mitarbeiter, die in der Sitzung waren, berichten auch, dass er ihnen wieder mehr Geld versprochen habe, denn sie verzichten seit Jahren auf große Anteile ihrer Gehälter. So richtig eindeutige Zusagen gab es aber noch nicht, sagt Geoffrey Kalweit, Betriebsrat aus Dortmund.
Dass an den Gehältern was gemacht werden muss, hat er im Prinzip, habe ich das so verstanden, gesagt. Nicht ganz klar formuliert, aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen mal zu Gesprächen kommen.
Aus Solidarität mit denen, die gehen müssen, waren Kollegen nach Essen gekommen, die ihren Job behalten, aber sauer sind, weil es innerhalb weniger Jahre die dritte Insolvenz ist. Sie machen das Management dafür verantwortlich. Andrea Griesal, die Betriebsratschefin bei Galeria in Mülheim, will endlich wieder mehr Wertschätzung.
Wir sind traurig, dass wir wieder mal vor einer sehr großen Liste von Filialnamen stehen, die geschlossen werden. Und man hört nie auf die Belegschaft und zieht sie nie in diesen Prozessen mit ein. Und das ist immer traurig, dass man nicht auf seine wertvollen Berater hört, den Beschäftigten in den Filialen.
Es soll jetzt alles besser werden, verkündete der neue Investor und deutsche Manager Bernd Beetz nach der Versammlung. Mit aller Kraft wolle er jetzt Galeria in eine gute Zukunft bringen.
Wir werden das Unternehmen besser führen. Wir nehmen uns da ganz stark selbst in die Pflicht. Ich fange mit mir an. Ich muss einen besseren Job machen als meine Vorgänger. Das Management muss sich steigern. Wir müssen dem ganzen Unternehmen eine Schippe drauflegen. Und dann werden wir das Spiel auch gewinnen.
Vor allem mit mehr Beratung und Präsenz für den Kunden will Beetz punkten. Der Weg für die Zukunft der Galeria Warenhäuser ist durch die Zustimmung der Gläubiger nun frei. Ab August sollen dann der Manager Bernd Beetz und der US-amerikanische Investor Richard Baker den Chefsessel vom Insolvenzverwalter in der Galeria-Zentrale übernehmen.
Galeria Karstadt Kaufhof zum dritten Mal vor der Pleite gerettet, die Denise Friese berichtete. Und damit blicken wir, wie zu Beginn der Sendung angekündigt, nach Meseberg. Im dortigen Gästehaus der Bundesregierung haben heute Emmanuel Macron und Olaf Scholz den Schulterschluss versucht, wie Frankreich und Deutschland der EU neuen Schwung, neue Schlagkraft verleihen können. Stefan Detjen ist unser Beobachter. Herr Detjen, es war gerade ein Bild der Eintracht, das da aus Meseberg über die Fernsehbildschirme flimmerte, oder?
Naja, ich würde sagen, das Bild der Eintracht, das war natürlich der vorangegangene Staatsbesuch des französischen Staatspräsidenten. Die Bilder beim Bürgerfest in Berlin, die Rede in Dresden vor einem begeisterten Publikum. Das wird in Erinnerung bleiben als eine Feier der deutsch-französischen Freundschaft. Und jetzt schließt sich an der deutsch-französische Ministerrat, also eine Art gemeinsamer Kabinettssitzung, jetzt eröffnet von einem Gespräch des Bundeskanzlers mit dem französischen Staatspräsidenten. Da geht's jetzt um die operative Politik. Und da kommen dann natürlich auch die vielen Themen zur Sprache, wo es nicht immer so ganz reibungsfrei läuft in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht.
Was steht denn auf der Agenda der beiden?
Da gibt es zunächst einen deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat. Da geht es dann um die verteidigungspolitischen Fragen und Projekte. Und dann geht es um die Wirtschaftspolitik, darum die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Da geht es dann auch um Fragen einer Kapitalmarktunion, also Standardisierung, weitere Standardisierung der Finanzmärkte, Erleichterung von Investitionen und Kreditvergaben. Da will man die Regeln weiter harmonisieren. Es hat jetzt gerade eine Pressekonferenz begonnen, während wir hier miteinander sprechen, von Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Die Eingangsstatements konnte ich jetzt noch vor Beginn unseres Gesprächs hören. Und das hat Olaf Scholz eben begonnen mit einer Stellungnahme zur Lage im Nahen Osten. Also er hat noch einmal die Hamas aufgefordert, die israelischen Geiseln freizulassen. Er hat aber auch Israel aufgefordert, sich an das Völkerrecht zu halten. Und er hat den jüngsten Angriff mit vielen Toten in Rafah erwähnt, der ja auch von der israelischen Militärführung als ein Fehler bezeichnet worden war. Und Olaf Scholz hat gesagt, dieser Angriff, dieser Vorfall habe die Sorgen bestätigt, die man immer wieder vor einem Angriff auf Rafah geäußert habe. Emmanuel Macron ist noch etwas deutlicher geworden, hat an die Adresse der israelischen Regierung und Militärführung gesagt, die Angriffe müssten jetzt aufhören und auch die entsprechenden Appelle des Internationalen Gerichtshofs erwähnt.
So viel zum Nahen Osten gab es auch. Ein Thema ist natürlich mit Sicherheit die Ukraine.
Ja, auch das ist angesprochen worden. Emmanuel Macron hat gerade gesagt, dass man darüber gesprochen habe. Emmanuel Macron ist ja auch in seinen Reden hier in Deutschland immer sehr offensiv gewesen, sehr deutlich gewesen, hat immer wieder betont, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, weiter stärken, während sozusagen im Hintergrund die Wahlplakate des Bundeskanzlers mit der großen Aufschrift Frieden prangten. Macron, das war eben eine interessante Nuance in seinem Eröffnungsstatement zu dieser Pressekonferenz, sagte, man habe darüber gesprochen und er sagte, wir haben auch darüber gesprochen, der Ukraine zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Wenn man will, kann man dahinter eine Andeutung möglicherweise auf das Thema weitreichende Raketenlenkflugkörper, Stichwort den deutschen Taurus, hören.
Und womöglich auch ein Hinweis darauf, dass man sich Gedanken macht über neue Finanzquellen, denn oft in der EU-Seite geht es ja nicht so recht voran bei dem Thema. Stefan Detjen, vielen Dank für diese ersten Informationen über die Pressekonferenz von Emmanuel Macron und Olaf Scholz, die noch weiterläuft. Was genau beschlossen wurde auf dem Gipfel, das erfahren Sie in unserer nächsten Informationssendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Im Studio dieser Sendung war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.